Matthäus 16. Matthäus 16, 21 bis 24. Matthäus 16, die Verse 21 bis 24, schlag doch gerne mit mir auf. Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Amen. Wir sind auf dem Weg nach Karfreitag, nach Ostern in dieser Passionszeit. Jesus macht sich auf den Weg nach Jerusalem. Und das ist nicht einfach nur eine Ortsangabe, eine Zieleingabe, jetzt hier Ziel eingeben, sondern das ist der Weg ans Kreuz. Er macht sich auf den Weg ans Kreuz und er weiß genau, was ihn erwartet. Er sagt nicht, Jungs, das könnte eng werden. Er sagt nicht, ich weiß nicht, ob das gut ausgeht. Er sagt auch nicht, wie Paulus dann später, als er nach Jerusalem reist, ja, ich weiß, dass mich da Schweres erwartet, aber ich gehe trotzdem, sondern Jesus sagt, ich gehe, um am Kreuz zu sterben. Nicht trotzdem das Kreuz dort auf mich wartet, sondern eben deswegen, weil ich dafür gekommen bin. Er weiß es, er ist dafür völlig im Klaren, was sein Plan, was der Plan des Vaters ist. Und er und der Vater sind eins. Wir müssen nicht denken, da ist ein grausamer Vater, der sein armes Kind opfert. Sondern im Vater, in Jesus geht der Vater selbst ans Kreuz. Gott gibt sich selbst. Da ist keine Trennung zwischen den beiden. Und er lässt auch seine Jünger nicht im Unklaren. Und erinnert sie immer wieder, weist sie immer darauf hin, was kommt, was geschehen muss. Und ja, wir kommen immer wieder zum Kreuz. Das Kreuz ist kein Punkt, wo wir einmal sagen, ja, da war ich, da weiß ich Bescheid, habe ich ein Häkchen hintergemacht, was gibt's Neues. Das ist der Ort, wo wir immer wieder hinkommen und wo wir auch Zeugen sind dieses Weges von Jesus zum Kreuz. Und das Erste, was wir hier sehen, ist, Jesus geht den Weg ans Kreuz souverän. Jesus geht den Weg ans Kreuz souverän. Er spricht hier von seinem bevorstehenden Ende. Er tut das dreimal im Evangelium. Und er macht das nicht nur, damit sie vorbereitet sind, damit sie dann nicht so geschockt sind. Das hätte auch nicht so gut geklappt, wenn man so im Kopf später guckt, wie sie dann reagieren, als es dann soweit ist. Er hat das Gefühl, er hat, als hätten sie nichts gehört von ihm deswegen. Aber es ist noch mehr, er sagt es ihnen auch vorher mehrfach, um klarzumachen, ich weiß, was passiert. Wir gehen jetzt nach Jerusalem und das und das und das wird passieren und deshalb gehe ich hin. Heißt, ich werde hier nicht überrascht von den Ereignissen. Heißt, ich werde hier nicht überrollt. Heißt auch nicht nur, ich ahne, das wird nicht lange gut gehen. Manche sagen, dass so Jesus war so revolutionär. Der musste das ja ahnen, dass es irgendwann knallt. Er macht seinen Jüngern klar und er macht uns heute klar. Und seine Jünger werden es erst hinterher verstanden haben. Das wird sogar berichtet. Als es so geschah, erinnerten sie sich daran, dass er zu ihnen gesagt hatte. Ja, so im Rückblick. Ja, Jesus hat das doch angekündigt. Damit sagt er, ich weiß, was passiert. Ich gehe diesen Weg ganz bewusst. Und es ist, ich habe es euch schon oft gesagt, aber es ist wichtig, dass wir es wirklich in der Tiefe fassen, dass sein Tod kein tragischer Unfall ist, eben nicht ein Schicksal, was halt gute Menschen manchmal ereilt, sondern Gottes Rettungsplan für alle Menschen. Gottes Plan für uns. Mit diesem Ziel ist Jesus auf die Welt gekommen. In dem Buch Farbwechsel von Wolfram Kopfermann, wonach wir unseren Glaubensgrundkurs machen, heißt das Kapitel, wo es ums Kreuz geht, ein Mann sucht den Tod. Ein Mann sucht den Tod. Dafür ist Jesus gekommen, nicht weil er irgendwie morbid war oder lebensmüde, sondern das war sein Plan, um die Menschen zu retten, um uns, um dich zu retten, zu erlösen. Johannes 10 lesen wir von Jesus, der der gute Hirte ist. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und der nächste halbe Vers ist in meiner Lutherbibel dann nicht mehr fett gedruckt, leider. Denn da heißt es, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ein paar Verse weiter, darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich's wieder nehme. Auch die Auferstehung hat ihn übrigens nicht überrascht. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Das Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Und er geht diesen Weg dann bis zum Ende durch. Das kann man ja vorher so sagen. Ja, wie Petrus, ich werde immer für dich sein, Jesus, ich werde sogar für dich sterben. Und als es dann hart auf hart kam, schlug er sich in die Büsche. Jesus geht diesen Weg bis zum Ende durch. Er steht vor Pilatus, der über ihn richtet. Und er steht gerade. Und Pilatus erlebt so, erlebt nur Menschen, die vor ihm kriechen und um Gnade winseln. Und Jesus gehört nicht dazu und er sagt, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete, und ich glaube, Pilatus hat sowas ein einziges Mal in seinem Leben gehört, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünde, spricht er von Judas. Von da an trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen, dem wird das Ganze unheimlich. Jesus ist souverän. Jesus geht souverän ans Kreuz. Voller Klarheit. Und diese Klarheit darf uns nicht denken machen, dass es kein Kampf gewesen wäre für Jesus. So nach dem Motto, ja, das war ja nicht so schlimm, der wusste ja eh, dass er wieder aufersteht. Seht Jesus in Gethsemane, wie er ringt, wie er diese Last der Welt schon auf sich spürt. Buchstäblich, wir sagen das manchmal, da hat jemand die Last der Welt auf seinen Schultern, weil er ihn das mitnimmt, wenn er Nachrichten geguckt hat. Jesus hat wirklich die Last der Welt auf seinen Schultern getragen und hat gesagt, Vater, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er ringt mit seinem Vater, aber er bleibt eben nicht Opfer eines Unheils, das über ihn hereinbricht, sondern er ringt sich durch zu einem klaren Weg. Und er nimmt den Weg ans Kreuz bewusst auf sich. Er gibt sein Leben. Es wird ihm nicht entrissen. Er zeigt seinen Jüngern, dass er viel leiden muss. Und dass er viel leiden muss, das finden wir manchmal in der Bibel. Gerade Matthäus, musste dies nicht alles geschehen. Verstehen wir dann manchmal so, ja, das musste ja so kommen. Kann man wieder typisch. Dieses Muss, gerade im Matthäus-Evangelium, ist, manche sagen, ein göttliches Muss. Ja, also dieses Muss gibt einfach den Plan Gottes wieder. Es musste so sein, weil Gott es so geplant hat. Gottes wunderbarer Plan, nämlich um uns zu retten, um Menschen zu retten. Und wenn das so ist, dass der Weg zum Kreuz genau Gottes Plan entspricht, dann gilt, das Kreuz ändert manches, einiges, vieles, nein, alles. Das Kreuz ändert alles. Es ist kein Betriebsunfall der Geschichte. Es ist nicht eben die, Kollateralschäden von großen Umwälzungen, da wo gehobelt wird, da fallen eben Späne und große Revolutionäre und große Philosophen werden eben dann schon mal geopfert für ihre Sache. Martin Luther King oder Gandhi oder Sokrates oder wer auch immer. Sondern es ist der Wendepunkt der Geschichte. Es gab viele Märtyrer für die Sache Jesu, aber auch für andere Sachen. Man muss sich im einzelnen Fall fragen, ob es das wert war oder nicht. Aber es gab nur diesen einen Wendepunkt der Geschichte am Kreuz. Und Paulus selbst sagt, es ist schwer zu fassen, das Wort vom Kreuz in 1. Korinther 1,18 ist eine Torheit denen, die verloren werden. Das klingt wie dummes Zeug. Irgendein Zimmermann vor 2000 Jahren, der massakriert wurde, wie viele vor ihm, wie viele nach ihm, das soll der Wendepunkt der Geschichte sein. Es ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Kraft Gottes. Eine Kraft Gottes im Kreuz. Deshalb stellen wir Kreuze in unsere Kirchen. Manche hängen sie sich um den Hals oder an die Wand oder oben auf die Türme drauf, weil es eine Kraft Gottes ist. Was geschieht am Kreuz? Das Erste, wo wir manchmal gern vorbeihuschen wollen, das Kreuz spricht das Urteil über unser Leben ohne Gott. Das Kreuz spricht das Urteil über unser Leben ohne Gott. Ich will erklären, was ich damit meine. Jemand hat es so ausgedrückt, wenn unser Problem mangelnde Bildung gewesen wäre, das hätte Gott uns geschickt, ein Lehrer, ne? Wenn unser Problem das politische System gewesen wäre, hätte Gott einen Revolutionär oder wenigstens einen Reformer geschickt, der die politischen, sozialen, ökonomischen Umstände ändert. Wäre das Problem unsere fehlerhafte Prägung gewesen, hätte Gott uns Psychologen geschickt. Aber unser Problem war die Sünde, die uns von Gott getrennt hat. Und deshalb sandte Gott einen Retter, der am Kreuz für uns starb. Und wenn ich das also annehme, was Jesus für mich getan hat, dann nehme ich damit Gottes Urteil über mein Leben an. Dann bekenne ich damit, wenn ich hier Abendmahl feiere, wir feiern gleich das Abendmahl, dann sage ich damit, Jesus, du hast recht, Gott, du hast recht. Ein Lehrer, ein Reformer, ein Psychologe, ein Motivationscoach hätte es nicht getan. Das ist ganz, ganz gut, das kann hier helfen, klar. Aber das hätte unser tiefstes Problem nicht gelöst. Weil meine Sünde zu tief war. Weil mein Problem zu tief war. Dass man das hätte wegtherapieren können. Ich brauchte einen Retter. Ich brauche einen Retter. Ich brauche einen, der für mich stirbt. Sonst bin ich des Todes. Kannst du das annehmen, dass du sagst, ich brauche nicht nur mehr Informationen, warum hat mir das keiner gesagt? Ich brauche mehr Kraft für meinen Alltag, damit ich besser Gutes tun kann. Eigentlich bin ich schon ganz gut. Ich komme nur so selten dazu. Ich brauche nicht Selbstmanagement und Selbstverbesserung. Mein Leben ohne Gott. Wenn Jesus nicht mein Retter ist, wenn ich Jesus nicht als Retter angenommen habe, steht mein Leben ohne Gott unter dem Todesurteil. Dann ist das Kreuz eigentlich mein Ort. Da ist der Platz für mich reserviert. Das heißt, am Kreuz offenbart Gott mir meine Position, wenn ich Jesus nicht habe. Meine Position vor Gott. Und das Einzige, was mich retten könnte, ist einer, der meinen Platz einnimmt. Wer würde sowas tun? Wer würde sowas tun für mich? Gott kommt in Jesus Christus. Und er tut es. Er nimmt meinen Platz ein. Er nimmt deinen Platz ein am Kreuz. Und er stirbt, damit du leben kannst. Damit ich leben kann. Und das ist das Zweite, was wir am Kreuz sehen. Und ihr seht, wie das Hand in Hand geht. Ich kann nicht sagen, der Gerichtskram, das will ich nicht so gerne. Erzähl mir lieber was von der Liebe Gottes. Ich verstehe die Liebe Gottes nur in der Tiefe, wenn ich verstehe, was auf dem Spiel stand. Sonst kann ich sagen, ist ja ganz lieb von ihm so. Gott ist halt lieb. Das heißt ja so, wir verstehen nicht, was gerade passiert ist. Wenn du ein kleines Kind vor einem Auto von der Straße zerrst, das Kind meckert vielleicht, dass du ihn am Arm ziehst und dass du ihm wehtust. Gar nicht verstanden hat, dass du gerade sein Leben gerettet hast. Gott redet da immer von Gericht und solchen hässlichen Dingen. Und wir haben noch nicht verstanden, wovor er uns gerettet hat. Aber das andere ist, folgt dann eben direkt daraus am Kreuz, zeigt uns Gott seine phänomenale Liebe. Und das haben wir im Wochenspruch schon gehört. Gott beweist seine Liebe zu uns. Nicht indem wir ein warmes Gefühl haben, was, wenn du Schnupfen hast, dann weg ist, sondern indem Christus für uns gestorben ist, als wir Feinde waren. Wie viel ist er bereit zu geben für jemand wie mich, für jemand wie dich? Die Antwort ist alles. Die Antwort ist sich selbst. Gott erweist seine Liebe für uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und wenn du dich fragst, wie viel dein Leben wert ist, ja, viele kämpfen an der Stelle. Was ist mein Leben wert? Weil Menschen dir gesagt haben, dass du nichts wert bist oder Situationen dich das vermeintlich gelehrt haben. Ja, da wurden andere vorgezogen, da wurdest du ständig übergangen. Wenn du wissen willst, was du wert bist, dann schau doch, was jemand bereit ist, für dich zu geben. Ja, also marktwirtschaftliches Prinzip, der Preis wird, der Wert wird durch den Kaufpreis festgelegt. Und wenn jemand findet, dass ein Toastbrot mit dem Bild Jesu 100.000 wert ist, dann ist das so. Jesus hat gesagt, du bist es wert, dass ich für dich sterbe. Wenn du dich fragst, was ist mein Leben denn wert? Wer gibt denn etwas für mich? Komm zum Kreuz. Schau zum Kreuz. Drittens sehen wir das Kreuz als Gottes Siegeszeichen. Und Gott bringt seinen Sieg hervor, wo es keiner erwartet hat. Wo Menschen gesagt haben, jetzt ist vorbei. Menschen, wo der Teufel gedacht hat, jetzt hat er ihn. Jetzt hat er den Sohn Gottes getötet. Aber es ist Gottes Siegeszeichen, weil Jesus nicht im Grab geblieben ist. Er hat den Tod besiegt. Er hat die Sünde besiegt. Er bringt neues Leben herauf für jeden, der auf ihn vertraut. Jesus sagt, hinterher, nach Ostern, ich war tot und siehe, ich bin lebendig und ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Ich bin nicht dem Tod von der Schippe gesprungen, gerade noch mal so, davongekommen, sondern ich habe den Tod besiegt. Das Kreuz ist das Siegeszeichen Gottes. Mitten im Leid, mitten in der Not, mitten in der Dunkelheit. Da, wo du es am wenigsten erwartest, kommt Gott rein und sagt, ich bin Sieger, ich bin stärker. Bitte?
Amen.
Ah, Halleluja. Ich dachte, ich hatte was gehört. So. Und dann haben wir hier Petrus in der Geschichte. Erinnert ihr euch noch? Das widerfahre dir nur nicht. Jesus, du bist ja ganz nett, aber manchmal hast du echt komische Ideen. Und was er vor Augen hat, ist ein Weg ohne Kreuz. Ein Weg ohne Kreuz. Der meint es gut, ne? Ach, Jesus, wir brauchen dich. Und eben direkt vorher, Matthäus 16, hat Petrus immer vorneweg, bekannt, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus hat ihn gelobt, hat gesagt, selig bist du. Das hast du nicht aus Fleisch und Blut, sondern mein Vater im Himmel hat es dir offenbart. Und jetzt sagt Petrus, der lebendigen Gottes Sohn, kannst du nicht sterben. Und in dem Moment wird Petrus zum Werkzeug der klassischen Versuchung. Es gibt doch einen Weg auch ohne Kreuz. Muss es doch geben. Wir kriegen das anders hin. Was war es, was der Teufel Jesus angeboten hat in der Wüste? Ein Weg ohne das Kreuz. Ohne das Kreuz. Das alles gebe ich dir. Die ganze Herrschaft über die ganze Welt. Kreuz, lass es bleiben. Du musst nur eine Kleinigkeit, Fuß in den Kleingedruckten, du musst vor mir niederfallen und mich anbeten. Wie wär's, Jesus? Ein Evangelium ohne Kreuz, ein Königreich ohne Opfer. Es geht doch auch anders. Und Petrus sagt, es muss doch anders gehen. Und aus Petrus, dem Fels, als der Jesus ihn gerade gerühmt hat, wird Petrus der Stolperstein. So kann man dieses Wort Ärgernis übersetzen. Anstoß, buchstäblich, wo du drüber stolperst. Das ist das gleiche Wort, was Paulus gebraucht, als er sagt, die Botschaft vom gekreuzigten Christus ist für die Juden ein Ärgernis, ein Anstoß, ein Stolperstein. Petrus ist hier der Erste, aber nicht der Letzte. Und Jesus weist ihn scharf zurück. Denn dieser Weg am Kreuz vorbei ist ein Weg, der in den Tod führt. Ja, Jesus, klar, der hätte noch ein paar Jahre was Gutes machen können, ein paar Leuten helfen können, ein paar Leute heilen können. Aber er hätte seinen Auftrag vom Vater nicht ausgeführt. Und wir hätten heute keine Hoffnung. Weil auch ein Jesus lebt dann nicht, in Menschengestalt lebt dann nicht 2000 Jahre lang. Ja, das ist die Frage an uns. Stecken wir vielleicht manchmal in Petrus Schuhen? Sagen wir, Christsein ohne Kreuz ist eigentlich noch ein bisschen menschenfreundlicher so. Muss ich nicht so viel komische Sachen erklären? Es gab mal eine Bischöfin, die wollte das Kreuz als Symbol gerne mit einer bunt angemalten Krippe ersetzen. Das fand sie viel lebensfreundlicher. Später dann, als sie dann im Ruhestand war, hat sie dann mal wieder Zugang zum Kreuz gefunden, habe ich mal im Interview dann gelesen. Die Leute werden immer erst in der Rente gescheit, denke ich manchmal. Was suche ich, wenn ich zu Jesus komme? Wenn ich in die Gemeinde komme und ich... Es gibt so viele wunderbare Gaben, aber wenn ich mich darauf beschränke, ist es zu wenig. Ja, Hilfestellung, um meinen Alltag auf die Reihe bekommen, ist eine tolle Sache. Leute, die für meine Ehe beten, wunderbar. Nette Gemeinschaft mit tollen Leuten hier. Super, preis den Herrn. Aber wenn das alles ist, wenn das auch das Evangelium ist, was ich anderen verkündige, komm zu Jesus, der hilft dir in deinem Problem. Komm zu Jesus, da triffst du nette Leute. Stimmt ja, guckt euch um. Aber wenn das alles ist, wenn das meine Botschaft ist, dann streiche ich das Kreuz durch. Dann ist Jesus umsonst gestorben. Dann verkommt Jesus zu einem Dienstleister, der dafür sorgen soll, dass mein Leben gut auf die Reihe kommt. Und wenn es dann gut auf der Reihe ist, sag ich, schönen Dank, Jesus, hast mir sehr geholfen. Ja, du hast den Baum da gefällt, jetzt... Du gefährst jetzt ja nicht jede Woche dahin wahrscheinlich und guckst mal, sondern du hast ja ein Problem gelöst und dann ist gut. Und Jesus hat ein Problem gelöst und dann ist gut bis zum nächsten Problem. Dauert ja meistens nicht so lang. Aber wer steht dann im Mittelpunkt, wenn Jesus nur kommt, um meine Probleme zu lösen? Bin ich im Zentrum? Petrus kann uns eine Warnung sein, dass auch der hingegebenste Christ in die Versuchung geraten kann, Jesus für seine Pläne einzuspannen. Ja, Herr, segne doch das, was ich jetzt geplant habe. Ich habe mir das alles so ausgedacht und jetzt komm doch bitte und segne das. Mein Gott ist gnädiger, als wir manchmal denken, aber es wird nicht funktionieren. Ja, was ist denn die Position von Jesus in meinem Herzen? Ist er der Herr? Ist er der König? Und ein gutes Gebet wäre, Herr, zeige mir mal deine Pläne. Zeige mir mal deine Pläne. Hilf mir, ich möchte da einsteigen, ich möchte mich von dir gebrauchen lassen. Und dann kann ich dir garantieren, dann bist du an einem Ort, wo Gott dich segnen kann. Verlaufen wir, also der verlorene Sohn bei den Schweinen hätte ja beten können, Herr, segne mich doch. Hilf mir doch, hier an das Schweinefutter ranzukommen. Die wollen mir das nicht geben. Nein, er musste ja zu seinem Vater erstmal zurückkommen und seinen Willen an die erste Stelle stellen. Und dann kam sein Leben auch auf die Reihe. Das gibt Gott dir dann obendrauf, dass er dich segnet in deinem Alltag, in deiner Ehe, in was auch immer. Aber such ihn. Suche ihn. Ja, und dann ist die Frage, wie sieht denn dann unser Leben aus? Wie stellt sich Jesus denn unser Leben vor? Wie reagieren wir auf die Botschaft vom Kreuz? Und das ist unsere Berufung und die heißt Jesus folgen auf dem Weg. Und ich erinnere euch nochmal, das Thema war der Weg zum Kreuz. Also, Jesus geht ans Kreuz. Heißt das jetzt Hurra? Er hat gelitten, dann brauche ich nicht mehr leiden? Also, ja, Gott sorgt für uns. Das Kreuz ist Gottes wunderbare Versorgung. Wir brauchen nicht in die Gottesferne zu gehen, weil Jesus das getan hat. Wir müssen nicht die Last der Sünde tragen, weil Jesus sie getragen hat. Die Frage nach meiner Identität, nach meinem Wert ist am Kreuz beantwortet, ja. Und auch für körperliche Heilung ist Versorgung im Kreuz. Sagt uns Gottes Wort. Es gibt manchmal so eine Kreuzmystik, wo ich versuche, Jesu Leiden irgendwie nachzuholen, zu wiederholen, auf mich zu ziehen. Ja, da stelle ich die Sache auf den Kopf. Weil er ja unsere Lasten auf sich gezogen hat und nicht seine auf uns packen will. Aber das andere ist eben auch wahr. Jesus ruft uns, ihm zu folgen. Und wenn du ihm folgen willst, dann solltest du da sein, wo er ist. Und er geht den Weg ans Kreuz. Und er sagt es ja nochmal ausdrücklich. Nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Und für die Jünger damals war das, die haben das erstmal nicht symbolisch irgendwie verstanden. Sondern sein Kreuz auf sich nehmen hieß hingerichtet werden. Jesus ruft uns, dass wir ihm folgen auf dem Weg der Hingabe. Dass wir bereit werden. Und er macht uns bereit, alles zu geben. Für ihn und dann auch für andere Menschen. Also wir müssen nicht für unsere Sünden bezahlen. Wir müssen nicht schon gar nicht für die Sünden der ganzen Welt bezahlen. Das hat er ein für alle Mal getan. Halleluja. Aber weil er sich hingegeben hat, sind wir auch frei, uns hinzugeben. Wir müssen nicht mehr ständig auf unsere Rechte pochen. Das steht mir aber zu. Und wenn ich jetzt dir was Gutes, wenn ich jetzt für den Nachbarn den Müll rausstelle, dann denkt er, ich mache das immer. Und dann bin ich, dann ja, in was für einer Position bin ich dann ihm gegenüber? Ich habe mal im Mietshaus, wo wir früher gewohnt haben, Schnee geschippt. Und da war ein Katzenauge an den Jägerzaun geschraubt. Als Markierung, bis wo also die Partei A zu schippen hat und wo dann das Nachbarhaus anfängt zu schippen. Und dann kam ein alter Mann, der zog sich umständlich erst seine Mäntel an und kam dann raus, nur um mir zu sagen, dass ich 2 Meter zu weit zu viel geschippt hatte. Ja, deutsche Mietshäuser. Vermutlich aus Angst, dass ich hier einen Präzedenzfall schaffe und in demnächst einfordere, dass er auch 2 Meter mehr schippt auf unserer Seite, wenn er dran ist. Ich bin frei, auf meine Rechte zu pochen. Paulus sagt mal den Korinthern, warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Ja, oder wo die gegeneinander vor Gericht ziehen. Das gilt sicher nicht in allen Lebenssituationen hundertprozentig. Aber kann ich denn loslassen? Oder beiße ich mich fest in meine Rechte? Ich kenne meine Rechte, ja? Wenn ich ihm folge auf diesem Weg, dann begreife ich auch, dass das, was ich habe, nicht mir gehört. Dieses Haus, was wir kaufen wollen, gehört Jesus. Ja, wir sind Verwalter. Du bist Verwalter von dem, was du hast, den materiellen Gütern, den Gaben, den Fähigkeiten, die du hast. Es gehört dem Herrn. Wenn du gesagt hast, ja, mein Leben soll dir gehören, hängt alles mit dran. Sogar dein Auto oder was es ist. Ja? Bist du bereit, es loszulassen? Manchmal heißt es wirklich, es dann weggeben. Ganz oft heißt es, es loslassen, einfach okay, ich klebe nicht mehr dran. Was passiert, wenn jemand einen Kratzer in dein Auto macht? Ist das ein Kratzer sofort in deiner Seele? Ja, dann geh damit mal zu Jesus. Ich freue mich auch nicht, unser Auto ist neu. Ne? Kannst du da loslassen? Dazu, wenn ich ihm folge, heißt das auch, ich unterstelle meine Lebensplanung ganz dem König. Ja, mein Leben gehört hier. Und die Frage ist, wo sollst du ihm dienen, nicht ob. Es ist nicht, dass er hier 3, 4, 5 aus dieser Runde ruft, okay, ihr dient mir und die anderen macht halt weiter, zahlt euren Zehnten oder was ihr dafür haltet oder so und dann ist gut. Sondern jeder ist gerufen, ihm zu dienen. Und das kann im Haushalt sein oder in der Weltmission. Das kann in der Politik sein oder in dem Beruf, den du schon gelernt hast oder noch gerade lernst. Überall können wir zur Ehre Gottes leben. Bist du bereit zu folgen, wenn er dich in etwas Neues ruft? Aus dem Gewohnten heraus. Oder auch, wenn er zu dir sagt, nee, bleib genau da, wo du bist, wo du eigentlich keiner raus willst. Das gibt's ja auch, ne? Ach ja, nach Afrika, da wär's schön. Und sag, nein, ich möchte aber, dass du hier in der Sparkasse in Wetter arbeitest oder so. Und da meinen Namen groß machst. Manche auch eine Anfechtung. Ja, und dazu gehört, dass wir bereit sind, im Extremfall alles in dieser Welt zu verlieren. Leib, Leben, Gut, um seinetwillen. Und ich möchte euch raten, nicht mit der Frage, euch die ganze Zeit zu beschäftigen, ja, was werde ich dann machen, wenn jemand das von mir fordert? Werde ich denn, was mache ich, wenn sie mir die Pistole auf die Brust setzen? werde ich dann treu sein? Petrus hat sich da ziemlich verrechnet bei sich selbst. Und ich glaube, solche Selbstbetrachtung, Pulsfühlen, führt zu Selbstverdammnis. Ich denke, na, das schaffe ich dann eh nicht. Oder zu Stolz. Ich denke, ah ja, klar, kein Problem. Jesus überall, alles. Aber ich kann schon jetzt eine Entscheidung treffen. Ich sage, was ist wirklich wichtig in meinem Leben? Die Probe kommt dann vielleicht. Ja. Aber was ist wirklich wichtig? Wähle ich lieber eine Ewigkeit mit Jesus, ohne diese Dinge oder Menschen oder meinen Ruf oder sogar mein Leben? Oder setze ich lieber Jesus für diese Dinge aufs Spiel? Ja, könnt ihr mir folgen? Ich sage, also ich muss jetzt um Jesu Willen das loslassen, wenn ich in so eine Situation komme. Dann kann ich jetzt schon mal überlegen, was ist mir denn wichtiger grundsätzlich? Jim Elliot ist einigen bekannt, ein Missionar, der 1956 in Ecuador von den Indianern ermordet wurde, die er geliebt hat, denen er gedient hat, denen er dienen wollte. Er hat eigentlich gerade erst angefangen. Der hat vorher schon geschrieben in seinem Tagebuch. Der ist kein Narr, der aufgibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Könnt ihr mir folgen? Der ist kein Narr, der das aufgibt, was er sowieso nicht behalten kann. Also zum Beispiel sein Leben oder materielle Güter, die verrosten, die vergammeln. Um das zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Nämlich das Leben mit Jesus. Jesus ruft dich, ihm nachzufolgen von ganzem Herzen. Er hat gesagt, du bist es wert, dass ich für dich sterbe. Und darum ist er es wert, dass wir für ihn leben. Und wenn es sein soll, auch für ihn sterben. Jesus hat sich auf den Weg gemacht zum Kreuz. Und es ist ein guter Ort, ihn da zu treffen. Wir singen jetzt ein Lied miteinander. Da heißt es, ein Leben gegeben für Gott, für den Herrn der Welt. Ist das richtig? Das kann unsere Antwort sein. Nicht um Gott zu beeindrucken, nicht damit er irgendwas, sondern weil er gegeben hat, weil er getan hat. Antworten wir so. Und vielleicht ist das für dich das erste Mal, dass du sagst, Jesus, mein Leben gehört dir. Ich bin bisher Mitläufer gewesen, Zaungast, aber du sollst Herr über mein ganzes Leben sein. Dann sing doch dieses Lied jetzt ganz bewusst als dein Lied. Und wir feiern dann das Abendmahl und da empfangen ganz bewusst für dich, ich bin für dich gestorben, sagt Jesus, damit du Leben hast. Und wenn das für dich das erste Mal ist, dass du diesen Schritt gehst, dann komm doch gleich zu mir nach dem Gottesdienst. Würde ich gerne mit dir für dich beten. Lass uns jetzt dieses Lied singen miteinander. Amen.